Willkommen zu Imbiss 3000, dem Club der Food Nerds. Mein Name ist Andong.
Und ich bin Peer. Wir reden über Food, das die Republik wirklich bewegt.
Mal im Duo und mal mit Gästen, die genauso auf Essen abgehen wie wir.
Ob Comfort, Food oder Delikatesse.
In der Küche oder auf der Straße.
Gekonntes Schlemmen ist eine Leidenschaft. Und wer sie mit uns teilt, ist herzlich willkommen im Club.
Schmeißt die Fritteusen an, lockert die Gürtelschnallen, denn jetzt geht's los mit Imbiss 3000. Willkommen zurück im Imbiss, Staffel 4 mit unserem Special Guest Tim Raue, mit dem wir schon eine Folge lang über All Things Fried Food geredet haben. Warum frittiertes Essen so einen schlechten Ruf hat, warum es diesen Ruf zu Unrecht hat. Und in den kommenden zwei Folgen werden wir hier ein bisschen im Detail drüber reden. Und zwar in dieser Folge.
Es geht nämlich heute um Frittieröle, kann man das so sagen? Fette. Und verschiedene Fette, genau, eigentlich die bessere Art und Weise, das zu beschreiben. Wir haben ein bisschen was es denn für Varianten gibt.
Ja, stimmt.
Was für was Sinn macht und was euch am besten schmeckt und so weiter.
Weil ich glaube, was man safe sagen kann, ist, die einzige Sache, ohne die Frittieren wirklich gar nicht funktionieren kann, ist Fett, oder? Ist das richtig? Tim, kannst du uns eine Definition geben, was ist eigentlich
genau,
Frittieren?
Genau, vom Pro.
Ja, spannend. Das ist ja schön. Da hätte ich mich dann hätte ich gerne im jungen Koch nachgelesen, damit ich es genau erklären kann. Es ist das Garen in Öl. Und das gibt's auch in verschiedenen Varianten natürlich. Ne? Also du kannst konfieren, kommt aus dem Französischen. Da geht es darum, dass du einen Fisch, aber natürlich auch Fleisch bei eher niedrigerer Temperatur lange im Öl garst. Beim Entenkonfi kannst du das so clever anstellen, dass du es 3,5 Stunden oder 4 Stunden bei 120 Grad Gast und danach dann hochziehst und dann die Haut frittiert.
Ist eigentlich eine Temperatur-Obergrenze für Konfieren?
Für Konfieren, es gibt für alles ganz bestimmt Reglementierung. Ich bin ja eher so derjenige, der Grenzen und Reglementierung gerne überschreitet. Aber grundsätzlich beim Konfieren, bei Fischen fängst du dir damit an, wann fängt der Gargrad an? Ne? Also wann fängst du an zu denaturieren? Bei Salmoniden sind das schon 45 Grad, Forellen, Saiblinge, ja. Die fangen dann schon an zu garen. Weiße Fische haben einen viel höheren Grad, da brauchst du dann schon 70, 85 Grad heißes Fett, um das hinzukriegen. Also ein Steinbutt braucht 85, eine Dorade 70 Grad. Aber wenn wir jetzt direkt aufs Frittieren kommen, dann fangen die Japaner teilweise schon bei 155 Grad an. Also ich war in Tokio in einem Tempura-Restaurant, der hat 4 Kupferbecken gehabt und hatte halt Temperaturen 155 Grad, 165, 175, 185 und dann 210. Und der hat allerdings auch nicht nur zum Beispiel eine Garnele paniert und dann reingelegt in 155 Grad und die fertig gegart, sondern der hat sie 30 Sekunden bei 155 gegart und dann nochmal 10 Sekunden bei 210 Grad. Also das heißt, er hat im Endeffekt erstmal einen Garvorgang eingeleitet, dass die Garnele auch komplett durchziehen kann, was ja wichtig ist beim Krustentier, damit sich auch die Süße rausarbeitet, das Charakteristische. Und dann hinten nochmal ganz kurz frittiert, damit es außen so richtig knusprig ist. Und das ist diese Idee in der Küche, ein Vorgang, der dir in deiner Ausbildung als ein Schritt erklärt wird, in mehreren Schritten zu perfektionieren.
Genius. Das sogenannte Double Frying, oder?
Im Endeffekt, du kannst noch einen Schritt dazwischen machen. Du kannst das Gargut schon vorgaren. Also ich würde zum Beispiel eine Rinderzunge nie roh verarbeiten, weil sie kann einfach nicht lecker werden. Kannst sie kochen, dann schneiden, dann hauchdünn panieren. Dann brauchst sie halt eine niedrige Temperatur, damit die Panade außen schon anfängt, im Endeffekt zu garen. Aber vor allen Dingen das Gargut innen nicht zu heiß wird, weil sowas wie ein pures Muskelfleisch, wie auch zum Beispiel Hühneroberkeule, zieht sich sofort zusammen. Also wenn du es bei einer niedrigeren Temperatur machst, gart es und wird saftiger. Und dann am Schluss nochmal in extreme Hitze, damit es außen kross ist, heiß ist, dass wenn du reinbeißt, das ist ja für die Frittenfreaks, ist es ja eigentlich so, du verbrennst dir auf die Fingerkuppen noch mit den kleinen Fetttropfen, die draufhängen. Du beißt rein, richtig, in blanker Gier. Und dann tritt die Hitze des Garguts auf. Aus, ne, und flutet in deinen Mund rein und du bist und kommst in so einen absoluten orgastischen Moment des Kauens, des Weghämmerns und denkst eigentlich nicht mehr in dem Moment über das Feine nach.
Du hast ja im Restaurant Tim Raue ein paar Gerichte, die du auch frittierst. Zum Beispiel den Kaisergranat, das Eisbein auch noch, oder?
Ja, definitiv.
Welche Fette benutzt du im Restaurant, um diese Sachen zu garen?
Für mich ist ganz wichtig, dass wir geschmacksfreie Öle mit einer hohen Viskosität nehmen. Das bedeutet einfach, umso langkettiger die Öle sind, umso besser können sie sich einfach auch durchsetzen. Das heißt aber trotzdem, wir müssen jeden Tag das Öl wechseln. Jeden Tag. Es ist teilweise sogar so, wenn wir einen sehr guten Mittagsservice hatten, also sehr gut in der Menge, dass du merkst, dass die Fritte nicht mehr funktioniert. Und das siehst du sehr, sehr schnell. Du guckst nämlich in das Öl und das muss goldgelb sein. In dem Moment, wo das so einen orangenen Schatten kriegt, als würde so eine Sherryfarbe reingehen, dann musst du eigentlich schon sagen, yippie-yay, Fett raus. Und in der Relation dessen, was wir da verkaufen an Lebensmitteln, was wir damit einnehmen, sind halt 12 oder 15 Liter Frittenfett, stehen nicht in der Relation. Es ist nämlich genau das Entscheidende, dass dieses Fett frisch ist. Wenn das Fett nicht frisch ist und du isst das, ist das furchtbar. Dann macht das keinen Spaß. Und das andere, was ganz elementar ist, dass du nach dem Frittieren ganz liebevoll jeden Kaisergranat, jedes Eisbein abtupfst, dass das Fett im Endeffekt rausgesogen wird, die Knusprigkeit der äußeren Hülle gewährleistet ist, das Gargut perfekt gegart ist, aber du willst, wenn du nicht gierig bist und Assi bist, so wie wir drei, ne, um halt genau in der Fine-Dining-Küche dieses Proletarische zu nehmen, tupfst du das ab, um das äußere Fettige wegzunehmen und den Garvorgang in den Vordergrund zu stellen.
Ich nehme an, das sind ausschließlich pflanzliche Fette, richtig, die ihr benutzt?
Wir ja. Es gibt natürlich Kollegen von mir, die frittieren oder garen dann auch in Rinderfett und sowas. Das mag ich nicht. Ich bin zum Beispiel absoluter Purist. Ja, also Fisch ist für mich immer mit Fisch. Ich mische auch nicht. Also diese Küche, wo Berg und Meer zusammenkommen, das gibt es in meiner Welt nicht. Das kann ich nicht, kriege ich nicht auf die Kette. Und ich würde nie in einem Schweine- oder Tierefett etwas anderes dann Krustentier oder Fisch garen.
Aber mal so eine Frage, zum Beispiel McDonald's-Pommes, über die wir ja in der letzten Folge ein bisschen gequatscht haben, die haben ja die haben ja sozusagen ihren Ruhm erlangt dadurch, dass sie ursprünglich mal in Rinderfett frittiert wurden und dadurch besonders lecker und besonders knusprig wurden.
Ich wollte gerade sagen, bei Pommes macht für mich Rinderfett schon sehr viel Sinn. Also zum Beispiel, wir waren ja letztes Jahr zusammen in Antwerpen, Tim, bei den World 50 Best, und dort hat ja der sehr bekannte Sternekoch Sergio Herrmann hat dieses Atelier Fritt, ne? So eine Frittenbude. Genau. Und ach du Scheiße, ich bin ja ein bekennender, nicht wirklich Fritten-Fan. Also für mich so ist es so eine schlechte Fritte. Eine schlechte Fritte ist halt wasted carbs, es tut mir leid. Aber eine gute Fritte ist halt natürlich der Sonnenaufgang, ne? Und diese scheiß Fritten in diesem Laden, ach du Scheiße, die waren einfach perfekt. Genau das, was du vor allem in der ersten Folge, Tim, sehr schön beschrieben hast, da ging die Sonne auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch mit Rinderfett frittiert werden, was, glaube ich, in diesen belgischen klassischen Pommes-Manufakturen gang und gäbe ist.
Ja, definitiv, aber wir machen ja keine Pommes im Restaurant, Tim Rauer. Deswegen spielt das für mich keine Rolle. Ich bin da aber auch schwierig, also ich habe auch die Dinger von Heston Blumenthal gegessen und ich finde, dass da zu viel Fett reingegangen ist. Da bin ich dann wirklich, wenn ich Pommes esse, dann möchte ich die Kartoffeln auch schmecken. Ja, und da gibt es ja auch genug Burgerbuden, die mittlerweile da richtig hinterher sind. Ich finde zum Beispiel die Pommes bei Five Guys, das sind sehr gute Kartoffeln, die ganz klar schmecken.
Sehr gut.
Ich finde die Gewürzmischung grausam, weil die komplett den Kartoffelgeschmack nimmt.
Ist eine Ansage, bin ich voll bei dir.
Ja. Ich war natürlich auch im Fritz-Atelier. Das hat er sensationell gemacht. Sergio ist auch jemand, der immer die Dinge durchdenkt und der nie etwas, was eigentlich nur einen Arbeitsschritt hat, in einem macht, sondern eher in zwei oder dreien. Und das war Wahnsinn. Aber auch die Soßen haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja Soßen-Junkie. Ne? Also wenn ich zu Mc's zum Beispiel gehe und was anderes Frittiertes bestelle, was nicht Hühnchen ist, aber auf den Namen von Hühnchen lautet, dann ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, das Ding zu nehmen, sondern ich bestelle alle Soßen zweimal und mache dann so den großen Ein-Ditch-Wettbewerb, ehrlicherweise.
Ich glaube, tatsächlich würde mich interessieren, ich glaube auch die Zuhörerinnen, welche Art von pflanzlichen Ölen du denn bevorzugst. Also ist zu Hause, glaube ich, was die meisten benutzen, man kauft sich vielleicht so ein Bratölfett, das ist, glaube ich, eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Das Rapsöl, Sonnenblumenöl ist natürlich zu Hause die gängige Alternative. Es wird einem ja oft das Erdnussöl empfohlen in der asiatischen Küche. Wie stehst du zu den verschiedenen Varianten?
Ich möchte, dass es geschmacklos ist. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Das bedeutet?
Das bedeutet Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Das sind die beiden, die am wenigsten schmecken, weil es mir darum geht, wie ich vorhin schon erklärt habe, dass der Garvorgang an sich wichtig ist, dann abgetupft wird, dass man das Fett nicht schmeckt. Wenn ich das Fett mitessen möchte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gerade wenn es Richtung thailändische, aber auch die vietnamesische und die chinesische, vor allen Dingen die chinesische Küche geht, dann ist mir schon wichtig, was es für ein Öl ist, weil das Öl ja ein Bestandteil des Gerichtes ist und gleichzeitig würzt. Und da ist es dann ganz entscheidend zu wissen, dass du eine Nussigkeit reinkriegst und dass du was Oxidatives dem Grünen gegenüberstellst. Eine der liebsten Formen, wie ich zum Beispiel meinen Gailan esse, ist halt mit Ingwer, Knoblauch, ein paar Tropfen Sojasauce drin. Und wenn du das halt mit Erdnussöl machst, dann hast du halt eine Nussigkeit, das grüne Gemüse strahlt, die braunen Aromen begleiten es, die Schärfe des Ingwers bitzelt so ein bisschen am Gaumen. Und da finde ich, ist das sehr, sehr sinnvoll.
Es gibt ja diese eine Story, dass man in Olivenöl nicht frittieren sollte. Oder besser gesagt, dass man Olivenöl nicht über einen gewissen Punkt erhitzen sollte. Ich habe es ein paar Mal gelesen, dass es Bullshit ist. Und ich kenne auch Leute, die in Olivenöl frittieren und meinen, das wäre so eine Urban Myth.
Vor allem ist es ja so, dass wenn du in Italien reist, da gibt es durchaus so ein paar Nonnas, die da einfach Shit in Olivenöl durchfrittieren und das schmeckt ja auch geil.
Ja, so eine Zucchini-Blume oder sowas zum Beispiel, genau. Wie stehst du dazu, Tim? Würde mich wahnsinnig interessieren, wie du als Pro das Thema behandelst.
Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dass Olivenöl viel zu teuer ist, um es zum Frittieren zu nehmen.
Ja, okay, fine.
Und meine Gedankengänge dazu sind immer die gleichen. Frittieren in geschmacklosem Öl und dann, wenn es rauskommt, so eine ganze Zucchini-Blüte zum Beispiel, dann nochmal mit Olivenöl beträufeln, damit du, wenn du es isst, ein kühles Olivenöl hat seinen typischen Geschmack. Mhm. Ein heißes Olivenöl hat diesen Geschmack gar nicht mehr, hat die Sinnvolligkeit nicht. Das heißt, du schmeißt im Endeffekt ein gutes Produkt weg, also du frittierst da drin was, aber du hast den Geschmack gar nicht. Deswegen dann mit frischem Olivenöl oben drauf und das finde ich ganz großartig.
Smart, aber das heißt eigentlich, dass diese These, dass Olivenöl ab einem gewissen Hitzegrad auch tatsächlich gesundheitsschädlich sein kann.
Das weiß ich nicht. Also das finde ich ist so eine oberlehrerhafte Scheiße, weißt du, wenn dir jemand sagt, was geht und was nicht geht. Du kannst alles probieren. Wir kommen ja später noch zum Frittieren zu Hause. Da, finde ich, gibt es nämlich ein paar ganz wichtige Sachen, die man einfach wissen sollte und die hinhauen. Grundsätzlich muss man sagen, man muss aufpassen, dass man das Öl eigentlich nicht zu sehr erhitzt, weil es fängt dann an zu rauchen, zu verbrennen, kriegt einen ganz unangenehmen, ganz strengen, astringierenden Geschmack, den man auch nicht aus dem Mund rauskriegt und nicht aus dem Gargut rauskriegt.
Wie stehen wir zu dem Thema Schnitzel? Öl, Butterschmalz oder sogar Schmalz?
Das ist eine ganz klare herkunftsgetreue Geschichte. Wenn du in Österreich einen Schnitzel in Fett ausbackst, kannst du eigentlich direkt über die Grenze nach Deutschland gehen. Das macht wenig Sinn.
Von dem Mob mit Fackeln.
Und ehrlicherweise, natürlich machst du es in Ghee oder wie wir dazu sagen, in geklärter Butter, in Butterschmalz. Butterschmalz ist ja schon wieder ein Produkt, was, glaube ich, sogar markengeschützt ist. Ja, okay. Das ist irgendeine Industriewichserei, die einen Buttergeschmack hat, aber keine Butter drin hat. Das Problem, du musst dann aufpassen, dass du dieses Schnitzel und auch vor allen Dingen die Butter nicht zu sehr erhitzt, die verbrennt viel, viel schneller als jedes
total,
Öl.
Ja, genau.
Da vergeudest du ein fantastisches Produkt, weil wenn die Butter einmal angefangen hat, zu hoch zu erhitzen, ist das komplett vorbei und du brauchst ein Kilo Butter, um eine gute, volle Pfanne zu haben, um 4 Schnitzel zu machen. Und das muss man dann immer sehen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe gelernt, habe ich mit Melzer bei Kitchen Impossible on the Hard Way gelernt, wie man Schnitzel in Österreich macht. Du brauchst dann halt einen Topf, der so handhoch ist, ja, machst so daumendick das Butterschmalz rein und bewegst den. Also du lässt den kreisen und ganz wichtig ist, dass du das Schnitzel melierst, dann feucht hältst, dann, dass die Panade nicht andrückst mit den Händen, sondern es nur reinfallen lässt, dann in den Topf gibst, wie gesagt, schwenkst und dann souffliert das. Dann hebt sich die Panade von dem Fleisch ab und die Flüssigkeit kommt durch die Hitze und den Garmoment von außen und den Garmoment des Fleisches, wird das halt dann ganz leicht und zart. Ja, und das ist der Unterschied zu einem deutschen Schnitzel, so wie ich das auch in Berlin mal gelernt habe, war, das ist so eine daumendicke Schweinescheibe und dann so eine richtig fette Panade. Und wenn du das frisst, ist das natürlich heavy, da brauchst du dann Champignon-Rahmsoße dazu, um das irgendwie runterwürgen zu können.
Aber die Kochmethode, die Garmethode, die du beschrieben hast, das ist ja das, was man auf Englisch Shallow Frying nennen würde. Also das Frittieren einfach richtig reinschmeißen in einen riesen Topf mit Öl, heißt ja halt Deep Frying. Genau. Und dann gibt es halt das Shallow Frying, wo im Grunde genommen so wie das Schnitzel, dass das halt da drin liegt, aber gerade so bedeckt ist, vielleicht sogar nur halb bedeckt ist. Mhm. Würdest du das auch als, also das, was du beschrieben hast, mit so einer Daumenhöhe an
Also das Schnitzel,
Fett,
ist das also, auch frittieren? Also ein richtiges Wiener Schnitzel machst du Shallow Fried.
Genau, ist das noch frittieren oder ist das schon Braten?
Nein, Braten ist es nur, wenn du im Endeffekt in einer Pfanne mit einem ganz hauchdünnen Fettfilm, wenn überhaupt, eigentlich gibst du ja kein Öl in eine Pfanne, sondern du nimmst ein Stück Fleisch, einen Pinsel und pinselst das Öl auf das Fleisch und brätst das dann in der Pfanne. Oh, ja, also ja, das ist Braten. Ja, und die dann irgendwie die Flasche nehmen und die Pfanne, die sind dann schon eher Richtung flacher Wok unterwegs. Ja. Also das finde ich eher schwierig.
Okay.
Aber das ist ganz subjektiv, ne? Also da werden jetzt wahrscheinlich so ein paar klugscheißerische Kochlehrer und Lehrerinnen da sind. Der Raue, der erzählt ja, die können wir nicht machen. Wir haben ja noch dieses Buch von 1963 und da steht das genau drin. Ich spreche immer nur ganz subjektiv von dem, was ich denke, wie es zu geschehen hat oder nicht.
Cool, aber wir haben ja etabliert, du bist im Grunde genommen ein Purist, was Frittieren angeht, was die Fette angeht zumindest. Du magst neutrale Fette, damit du wahrscheinlich auch viel Kontrolle darüber hast, wie viel von dem Fett in das Essen kommt, wie der Geschmack dann am Ende rauskommt. Dass das Frittieren die Garmethode ist, aber den Geschmack eigentlich nicht beeinflusst, richtig?
Genau.
Und wenn wir aber jetzt dann sozusagen mal auf die andere Seite schauen, nämlich die durchaus nicht neutralen tierischen Fette, in denen frittiert wird. Wir haben jetzt schon das Rinderfett erwähnt. Was gibt es da noch? Einfach damit wir mal so zeigen, was die Bandbreite ist. Ich weiß, dass zum Beispiel Entenfett ja auch auf jeden Fall eine große Nummer ist oder Gänsefett. Habt ihr damit jemals was frittiert?
Ja, haben wir probiert und waren so semi-begeistert. Also das ist halt, das Problem ist, wenn du einen Entengang für mich machst und dazu was Frittiertes servierst, du könntest zum Beispiel mit Süßkartoffeln arbeiten, die ja auch knusprig werden, Karotten werden es zum Beispiel nicht, dann hast du halt so eine Uniformität am Gaumen. Also das schmeckt dann alles nach fettiger Ente. Und Fett ist ja in unserer deutschen Kultur nichts Positives. Nee. Deswegen haben auch viele Gäste ein Problem mit Wagyu-Beef, weil das zu fett für sie ist, weil sie damit nicht klarkommen. Und Ente hat ja grundsätzlich schon einen unglaublich hohen Fettanteil durch das Fett, was wir mitessen in der Haut, genauso wie wenn eine Hühnerhaut isst. Mhm. Und das finde ich beim Arbeiten schwierig. Was ich mal ganz spannend fand, wo wir die ersten vegetarischen Versuche vor 20, 30 Jahren gemacht haben, da haben wir in diesen Fetten Gemüse konfiert, weil wir nicht so smart waren zu sagen, ist ja keine Ente, sondern ist ja nur das Entenfett. Und was ich ganz toll finde, aber dann auch nicht zum Frittieren wirklich, sondern eher zum Konfieren, ist tatsächlich so ein Fett zu nehmen. So Zwiebeln eignen sich fantastisch dazu, Kartoffeln, weil wenn du dann Kartoffeln in Entenfett frittierst, haut das nicht hin, weil das, die brauchen zu lange, um dann wirklich zu garen. Wenn du es mit neuen Kartoffelchen machst und dann in einer Schale servierst, ähnlich wie so aus der Tapasbar, die Garnelen in Öl mit Knoblauch und Petersilie und dann einfach mit der Gabel zerdrückst und das vermanscht, das macht für mich Sinn. Aber es als einfaches Fett herzustellen, ist unglaublich aufwendig, weil du musst das Fett auslassen, bis du das hast. Ist nicht meins, muss ich ehrlicherweise gestehen, da bin ich raus, da habe ich nicht so eine Begeisterung für.
Ich bin auch so eher, in der, genau was du vorhin gemeint hast mit dem Olivenöl und der Zucchiniblüte, das ist ja ein Geschmacksträger, ne? Dass das eigentlich so ein, als so ein Draufträufel und so weiter, würde ja mehr Sinn machen, zum Beispiel wie in Ramen oder so eine schöne Hühnersuppe, wo du natürlich das auf ein ganz neues Level bringen kannst, falls du so ein bisschen perfektes Hühnerfett nochmal draufträufelst und so schöne Fettaugen bekommst und so weiter.
Okay. Die letzte wichtige Frage, die ich jetzt aber noch habe zum Thema Fett, bevor wir diese Folge abschließen, ist, wir haben jetzt sehr viel über Geschmack geredet, aber was ist mit Knusprigkeit, mit Konsistenz? Ich habe nämlich viel darüber gehört, dass Sachen, die man in animalischen Fetten frittiert, knuspriger werden. Tim Raue, Myth oder Wahrheit?
Muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, weil ich es nicht probiert habe. Die einzige Probe, an die ich mich erinnern kann, und die ist lange, lange her, fast 20 Jahre im Swiss Hotel, da haben wir Fritten halt in verschiedenen Ölen frittiert und haben sie dann blind probiert.
Ja.
Und für mich ist halt eine Fritte immer wichtig gewesen, dass der Kartoffelgeschmack ganz klar ist. Ne? Also ich beschreibe das immer so, dass du bei einer Fritte musst das so sein, als hättest du einen bedeckten Himmel und dann beißt du in diese Fritte rein und dann öffnet sich der Himmel, weil innen die Kartoffel rauskommt und der Himmel reißt auf und die gelbe, kartoffelgelbe Sonne kommt raus. Und da fand ich, hat alles andere abgelenkt und einfaches, simples Rapsöl war das, was für mich einfach das Beste war. Und das ist natürlich auch, wenn du Sachen wegen einem Etikett kaufst, dann gehst du anders damit um. Wenn du eine Flasche Wein kaufst und du siehst, da steht Mouton drauf und du hast 300 Tacken dafür ausgegeben, dann hast du eigentlich schon eine Ikonisierung. Wenn du daneben dann eine Flasche Chateau Kopfschmerz hast, dann gehst du, die 3,50 gekostet, gehst du auch anders damit um. Und deswegen verkosten wir immer blind. Blindverkostung hat den großen Vorteil, dass du völlig unvoreingenommen sagst, das ist die Variante, die ich haben möchte. So arbeiten wir. Tierische Fette kamen für uns nie in Frage. Wir nehmen sie tatsächlich auch bei Brühen, Soßen, dass wir dann wieder dazugeben bei einer Rindersoße, ausgelassenes Rinderfett vom Rösten der Knochen. Das ist toll. Aber zum Frittieren gehört für mich einfach ein pures Öl. Alles andere ist dann später Additiv, um auch einen Geschmack zu geben.
Geil. I love it. Klare Ansage von Tim Raue. Und ich freue mich schon sehr auf noch viel mehr nerdige Einblicke in die knusprige Welt des Frittierens in unserer nächsten Folge. Wir hören uns dann.
Das war Imbiss 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden.
Und schießt uns doch auch gerne gleich 5 goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber.
Auf Instagram findet ihr uns unter @imbiss3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello@imbiss3000.de.
Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.
Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann, den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.